Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit Folge bababababab und den Titel weiß ich auch noch nicht, also nennen wir sie vorläufig mal Theo hoch 2 oder Theo im Quadrat oder so. Denn es werden zwei Theos miteinander reden. Der Theo Schneider von podcastliteratur.de und Jürgen Theobaldi, der aber bei allen Freunden und Bekannten und Kollegen nur Theo genannt wird. Keine Ahnung, warum, vielleicht kannst du mir das gleich sagen. Theo, warum heißt du Theo und nicht Jürgen? Seit wann und wie wurde der Spitzname begründet?
Ja, das ist eigentlich seit der Schulzeit so. Ich vermute sogar seit der ersten Klasse ab. Wir haben uns damals alle mit Nachnamen angesprochen. Es war der Krieger und nicht der Hans-Jürgen, es war der Gärtner und nicht der Volker. Und Theobaldi war halt einfach zu lang.
Und dann sagt man
dann
Theo.
Dann hat man das abgekürzt auf Theo und das ist mir geblieben. Ich habe mich so dran gewöhnt, dass mir der Vorname, der eigentliche Jürgen, inzwischen ziemlich fremd geworden ist.
Also zunächst ein herzliches Willkommen. Wir reden heute über dich, hauptsächlich aber über den Lyriker Jürgen Theobaldi und eher weniger, nur am Rande, über deine Prosa. Das heben wir uns für ein anderes Mal auf und vor allem auch deshalb, weil es ganz schön viel bist. Ich habe mal deine Titel auf Wikipedia durchgezählt. Das sind 30 Bücher in wie viele Jahre? In 60
50
Jahren?
Jahren
50 Jahren. Du warst ungeheuer fleißig, ja?
Das sind ja zum Teil sehr dünne Bücher. Also von daher bin ich überrascht, zwar über die Zahl, aber es hängt auch damit zusammen, dass es keine Wälzer sind.
Du hast keinen einzigen dicken Roman geschrieben.
Ja, vielleicht doch die Trilogie der nächsten Ziele. Das sind, wie der Name schon antönt, sind drei Erzählungen, die so ineinander übergehen aus drei verschiedenen Perspektiven. Und das ist dann naturgemäß, wie Thomas Bernhard sagen würde, naturgemäß etwas umfangreicher geworden als so zwei, drei andere Romane wie der erste Sonntagskino oder auch die Rückvergütung, die ich dann ein paar Jahre später noch geschrieben habe.
Und der dickste Lyrikband ist der, der vor uns liegt. Das ist ja eine Compilation.
Also eine Auswahl. Also man nennt das auch, glaube ich, germanistisch korrekt. Sind ausgewählte Gedichte aus 50 Jahren tatsächlich.
Ist es ein Best-of oder ein Typisch-of? Das ist eine fast gemeine Frage, aber
ich würde sagen, es ist beides. Das Typische ist doch hoffentlich auch das Beste und umgekehrt. Also die Auswahl habe ich selber getroffen. Ich würde sagen, vielleicht ist es ein Viertel gesamten lyrischen Werks.
Schnell mal ein Titel oder der Titel, den finde ich seltsam und mir sehr unsympathisch, weil er so nach Frühaufstehen klingt und ich bin ein leidenschaftlicher und bekennender Spätaufsteher. Nun wird es hell und du gehst raus, so heißt.
Das ist natürlich nicht für einen Spätaufsteher.
Nein.
Da ist es hell, da wird es schon bald wieder dunkel.
Das klingt wie eine Zeile, vielleicht wie der Anfang oder der Schluss eines Gedichts. Hm. Ist es das gewesen?
Ist es nicht, nee. Und ich habe gedacht, wenn ich das statt ist, wird mache, dann kriegt es so ein bisschen prozesshaften Charakter. Das ist für mich etwas lebendiger als ist.
Okay, ja,
und es betont, wenn man so will, kann man sagen, es betont so die Tagseiten des Lebens und Schreibens, was aber nicht heißt, dass in dieser Auswahl nicht doch auch eine Menge Gedichte sind, die wirklich sehr von der Nachtseite her geschrieben sind.
Die sind chronologisch darin geordnet,
ja.
Im großen Ganzen, ja.
Ja, sie sind ganz chronologisch geordnet, also nach Gedichtbänden, innerhalb der Bände dann die Binnenauswahl, wenn man so will. Das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, welches Gedicht früher und später war, zumal da geht es dann nur um Wochen oder so.
Das ist mir aufgefallen, das habe ich am meisten vermisst. Es wäre toll gewesen, wenn die Gedichte, zumindest die Erscheinungsjahre, denn oft weiß der Autor ja gar nicht mehr exakt das Entstehungsjahr von Gedicht.
Also beim Gedicht selber und da
drin gestanden hätten.
Ja, das habe ich eigentlich nie gemacht. Das habe ich im Gegensatz zu anderen von Anfang an vermieden. Das kam ja so immer so ein bisschen vor wie so eine Art Selbstbeweihräucherung, so, okay. Dass man schreibt, das Gedicht. Außerdem, das exakte Datum eines Gedichts ist bei mir auch schwer festzulegen, weil ich an allen Gedichten praktisch länger arbeite. Und was für ein Datum nehme ich dann?
Gute
kommt
Frage.
Noch, ja. Kommt noch hinzu, dass es, wenn ich dann gedruckt lese, dann die Maschine im Kopf schon wieder anfängt zu rasseln und zu suchen und schon schreibe ich dran weiter. Und dann, wenn es dann nochmal irgendwann abgedruckt wird, dann ist es in einer leicht veränderten Fassung. Und was ist dann das Datum?
Erschien jetzt im Waldstein Verlag, 280 bis 290 Seiten und mit einem sehr schönen, sehr kompetenten Nachwort eines mir sehr lieben Kritikerkollegen.
Du meinst Helmut Böttiger?
Ja. Genau. Hm. Hast du ihn angefragt oder der Verlag? Oder
das hat der Verlag gemacht.
Okay.
Direktor Tedel von Wallmoden hat mich gefragt, ob ich damit einverstanden wäre. Er meinte, es sei so eine Art Einordnung für so einen Querschnitt praktisch, naja, sagen wir Lebenswerks, sinnvoll.
Gute Wahl. Theo, du bist 1944 in Straßburg geboren, hast den Krieg noch als Kind.
Ja, ich könnte erlebt, gewisserweise
nicht
sagen.
Mehr daran erinnert, ja. Aber überlebt, das ist das Wichtigste. Warum Straßburg? Das heißt, deine Eltern waren in dem damals von den Deutschen besetzten Straßburg.
Na, es war nicht ganz so. Meine Mutter lebte in Mannheim, also ihre Verwandtschaft kommt eigentlich aus Ludwigshafen, sie lebt aber in Mannheim. Und meine Mutter wurde evakuiert wegen der
Bombardierungen.
Mannheim wurde einmal ganz schwer bombardiert. Und da wurden nicht nur meine Mutter, sondern überhaupt werdende Mütter wurden evakuiert nach Straßburg, kam eigentlich dorthin, um zu gebären.
Dann ist sie aber wieder zurückgezogen nach Mannheim und Mannheim wäre also oder ist die Stadt deiner Kindheit, deiner Jugend, deines Aufwachsens. Ein proletarisches Mannheim. Das steht ja immer auch hier und da mal in den Biografien drin, in einem Gedicht, in vielen Gedichten drin. Sozusagen die Markierung des Jürgen Theobaldi als Kind und Herkunft aus einer Arbeiterfamilie oder aus proletarischem, heute ist es so eine Sache, das Wort zu benutzen ohne Erklärung, Milieu. Aber das durchzieht und ist natürlich ganz wesentlich auch gewesen für deine ersten Gedichte, für das, was dann an Alltagslyrik entstanden ist und was im allerweitesten Sinne in diese Schublade gehört, nämlich die Erfahrungen, die dieses Milieu und die Lebensumstände beschreiben.
Ja, meine Familie, also mein Vater und meine Mutter und meine Schwester, irgendwie habe ich uns nie so als proletarisch empfunden.
Was waren die, was haben die gemacht?
Ja, sie waren tatsächlich, zumindest am Schluss ihrer Lebensarbeitszeit, Proletarier, wenn man das marxistisch ausdrücken will. Also mein Vater war eigentlich ein ausgebildeter Kellner, war auch lange Jahre in Mannheim als Oberkellner tätig, hat aber dann durch eine Kriegsverletzung, die er aber nicht an der Front bekommen hat, sondern bei einem Sturz während einer Verdunkelung in Mannheim, stürzte er eine Treppe hinab und hat sich dann so verletzt an der Hand, dass er das Besteck quasi nicht mehr tragen konnte. Und erst danach hat er dann Gelegenheitsjobs, vor allem nach dem Krieg gehabt. Da war eine Zeit lang Heizer bei den Amerikanern und so brachte uns dann immer die ersten, uns Kindern, also meiner Schwester und mir, so für uns erste Comics mit, die die Amis mehr oder weniger an den Straßenrand gestellt hatten. Und von daher war er objektiv gesehen dann, ja, praktisch, ja, im Proletariat. Meine Mutter ist nach der Scheidung dann auch arbeiten gegangen, war dann auch Arbeiterin im medizinischen Betrieb. Alle meine Schulfreunde stammten ja auch meist aus Arbeiterfamilien oder jedenfalls sehr kleinbürgerlichen Familien.
Das ist durchaus, also dieses Milieu, dein großes Literaturthema gewesen, sowohl in der Prosa als auch in den Gedichten. Lies doch mal einen Text, Mein junges Leben, das ist der Titel.
Zu diesem Gedicht möchte ich aber dann doch zwei Vorbemerkungen machen. Also die eine, die ist mir die quasi autobiografische, ist behandelt in Anführungsstrichen eher die Verwandtschaft mütterlicherseits. Und noch etwas Dieses Gedicht ist zu meiner völligen Verblüffung aufgenommen worden in die zweisprachige Anthologie deutscher Poesie von der Bibliothek de la Pléiade 1993. Ich weiß nicht, warum es ausgerechnet dieses Gedicht geworden ist, vielleicht wegen des Paris-Bezugs. Es ist ein etwas längeres Gedicht. Mein junges Leben. Ich will so groß werden wie die Männer, wenn sie die Daumen an den Hosenträgern reiben. Der Rauch aus den Zigarren mischt sich mit dem Staub abgerissener Ruinen und den blauen Schwaden der BASF, die von Ludwigshafen herüberziehen. Auf dem Messeplatz spannt die Traberfamilie ein Seil von Haus zu Haus und zeigt, wie man grazil über die Nachkriegsjahre kommt. Unten drehen allmählich die Lieder der Arbeiter ab, die roten Fahnen verschwinden in der Menge und die Gewerkschaftsführer schauen auf die Uhr. Der Fernseher läuft ohne Ton schon den ganzen Nachmittag. Jetzt ist der keusche Sheriff dran und Gottlob, er lässt sich nicht kriegen von dieser raffinierten Lady aus Boston. Wenn ich noch einmal geboren werde, möchte ich als Zigarette auf die Welt kommen und dann zwischen deinen Lippen langsam verbrennen. Während der Fernseher immer noch läuft, zeigt mir meine Cousine im Schlafzimmer ihre Muschi. Das rosa Zäpfchen zwischen ihren Schamlippen ist eine Entdeckung, die ich nicht für mich behalten kann. Ein Brief vom Klassenlehrer, den meine ganze Verwandtschaft liest, bedroht mich mit dem Jugendheim. Onkel Karl kommt von der Schicht, isst seinen Kartoffelsalat, übernimmt die Bank und gewinnt zum ersten Mal in seinem Leben. Wäre dies ein Film, wir hätten ihn kurz nach Mitternacht erschossen. Lieber Onkel Karl, alles in allem waren wir eine friedliche Verwandtschaft. Jetzt sind wir ziemlich auseinander. Meine Cousine hat sich scheiden lassen und Cousin Willi auch. Viele Grüße aus Österreich, das Wetter ist sehr schön. Meine Mutter bringt mir einen Kuli mit, worauf ein Schiffchen immerzu über den Wolfgangsee fährt. In der BASF explodiert ein Kessel und jeder Arbeiter bekommt sein eigenes Grab, obwohl niemand weiß, welche Reste von wem darin liegen. Onkel Karl lebt noch und nimmt mich mit zu den Reihengräbern. Sie erinnern mich an den Krieg. Ich beschließe, Pazifist zu werden und höre Platten von Pete Seeger. Vorher ist Kirmes. Wir drücken uns in die dunkleren Gänge der Raupenbahn und knutschen die Mädchen ab, die immer zu zweit sind. Heute arbeiten sie bei BASF oder bei Daimler-Benz auf dem Waldhof. Ihre Brüste sind größer geworden, die Hintern, die Arme. Ich erfahre aus dem Wirtschaftsteil der FAZ, dass meine Lehrfirma bankrott gemacht hat. Damals stand sie mir so groß gegenüber und heute habe ich sie überlebt. Lieber Cousin, alle zusammen sind wir immer noch ärmer als jeder ihrer Teilhaber. Sie ziehen ihre Einlagen ab, du wechselst die Einlagesohlen und suchst eine neue Stelle. Ich habe schon 1963 gekündigt und fahre zum ersten Mal nach Paris. Es ist eine Sensation. Hans und ich finden zwei Huren für 17 Francs. Anschließend trinken wir Rotwein am Tresen, reden über Rimbaud und stellen uns ab jetzt unser Leben ganz toll vor.
Du hast zuerst eine kaufmännische Lehre gemacht und dann, ich vermute, auf dem zweiten Bildungsweg nochmal Abitur nach und dann studiert. Was war es, das dann diesen qualitativen Sprung verursacht hat? Was hat dir die Kraft und auch den Willen gegeben, das zu machen? Denn das ist ja für jemand, ich weiß es selbst, weil ich es auch selbst war oder bin, Kind aus der Arbeiterklasse, das es gerade mit Mühe und Not noch geschafft hat, aus der Volksschule auf ein Aufbaugymnasium zu kommen, wo die gar nicht rechtzeitig im Gymnasium hingekommen sind, dann gelandet sind, dank eines wunderbaren Lehrers, der aber leider Alkoholiker war und uns trainiert hat, für die Aufnahmeprüfung, die zu bestehen, und habe so noch auf das Gymnasium geschafft, und das war also alles ganz schön schwer. Was hat dir da die Kraft, den Willen, den Umschwung bewirkt? War das Literatur?
Also ich bin ja damals in der Mittelschule gewesen. Ich glaube, heute nennt man sie Realschule oder so. Die endete nach der 10. Klasse mit der sogenannten mittleren Reife. Es war also quasi abgemacht, dass ich dann eine Lehre beginne. Da hatte ich nur quasi die Wahl zwischen Maschinenschlosser oder kaufmännischer Angestellter, Industriekaufmann. Bankkaufmann schied aus, weil ich da hätte Anzug und Krawatte anziehen müssen, zumindest wenn ich dann am Schalter bedient hätte. Ist ja heute auch nicht mehr so, aber damals war das auf jeden Fall so. Und ich habe zwar sogar noch die eine Prüfung gemacht, eine Aufnahmeprüfung zur Lehre, ich glaube auch bei Daimler-Benz, zum Maschinenschlosser. Diese Aufnahmeprüfung habe ich bestanden, also ganz unpraktisch war ich eigentlich nicht, aber ich habe mich dann doch lieber für das Dasein im Büro entschieden, aber eigentlich auch schnell gemerkt oder von Anfang an gewusst, dass ich das nicht ein Leben lang machen werde. Also ich habe mich eigentlich immer während dieser 3 Lehrjahre jeden Tag im Büro wie eingesperrt gefühlt.
Aber wärst du Schlosser, sozusagen Maschinenbau, wärst du in der Abteilung Maschinenbau, wärst du in die Abteilung Maschinenbau gegangen und wärst da drin geblieben, wärst du heute bei Mercedes, die zählen zu den Kings, die laufen rum wie Graf Koks.
Wer?
Die Meister bei Mercedes zum Beispiel. Aha. Wenn Leute wie wir, also arme Akademiker, da hinkommen, wird man nur mit Geringschätzung und fast Verachtung behandelt von Kfz-Meistern bei Mercedes.
Siehst du die Arbeiterklasse als Subjekt?
Genau.
Bei mir war das dann so, ich wusste, das ist irgendwie nicht mein Leben. Dann begann die Sehnsucht, eine Art Existenz irgendwie als Künstler. Es war quasi vorher da, bevor irgendeine Form von Kunstausübung da war. Ich konnte relativ gut zeichnen, aber irgendwie hatte ich dann doch nicht den Eindruck, dass ich da was hinkriegen würde. Musiker schied aus, blieb eigentlich nur das übrig, was man ja quasi schon kann, eben
lesen und schreiben.
Und ich habe mich da früh für Literatur interessiert, auch damals mein Umkreis, so die Freunde in der Schulklasse. Wir haben eigentlich alle viel über Literatur schon noch während der Schule geredet, damals natürlich die modischen Autoren, die deswegen noch lange keine schlechten Autoren waren, also wie Hemingway waren schon in aller Munde, aber auch so Kurzgeschichtenschreiber aus dem deutschsprachigen Raum, Hans Bender zum Beispiel. Erinnere ich mich, früh habe ich auch Arno Schmidt gelesen, seltsamerweise. Und dann etwas später, als wir selber dann so anspruchsvoller wurden, Camus war ein starker Name, überhaupt dann ein bisschen die französischen Existenzialisten und überhaupt der Blick nach Paris, wie er ja in diesem Gedicht leicht parodiert oder ironisiert wird, war stark.
Ja, Paris war damals Kulturwelthauptstadt. Ja, die Leute sind ja, die Musiker eben auch, vor allen Dingen Literaten auch, von New York aus den Staaten nach Paris gepilgert. Von Henry Miller bis Hemingway, klar.
Dann kam vor allem aus Paris auch noch dann der Film dazu, der französische Film. Diese vielen Schwarz-Weiß-Filme, die haben wir in Mannheim alle angeschaut. Die eine Dimension war die nach Paris, Frankreich, Jazzkeller, Filme, vor allem Literatur. Und es gab noch auch die andere von den amerikanischen Besatzungssoldaten, die GIs. Das war die Jazz-Tradition. Es gab in Mannheim den einen oder anderen Club oder Café, die Jazz, so halb spontan Jazz-Konzerte gemacht haben.
Wie hier in Kaiserslautern, wie in Rammstein, wo der NCO-Club, da waren aber wirklich alle Berühmtheiten damals der Jazz-Szene. Mir fällt niemand ein, die nicht da waren. Wer irgendwie auch nur halbwegs Beziehungen hatte, durfte auch natürlich als Deutscher da rein, wenn man irgendwie einen Bekannten hatte bei den Amis und der sagt, ja, okay, komm mit rein.
Ging mir ähnlich.
Ja, und in Mannheim war das ähnlich. Das war dieselbe Schiene im Grunde genommen, weil die von Rammstein, von den NCO-Clubs in Mannheim, in Frankfurt, Bamholder, dann natürlich auch diese regionalen Tourneen
gemacht. Und dieses ganze Milieu war dann quasi die Gegenwelt zu der, die ich im Büro erfahren habe und auch ein bisschen im Umfeld meiner Verwandtschaft, wenn die zu Besuch kamen, zu meiner Mutter zum Kaffee am Sonntag oder umgekehrt, sie mit mir oder mit uns Kindern hingegangen ist. Das war so ungefähr dann das pure Gegenteil dessen, was ich dann wenige Jahre später eben dann erlebt habe.
Das war dann aber schon an Studienorten, das war nicht mehr in Mannheim, oder war das?
Doch, das war noch in Mannheim, das war ja noch während der Lehre mit 16 bis 19, das war schon in der Zeit.
Du hast aber, glaube ich, gar nicht zuerst Literatur, Germanistik studiert, sondern du hast zuerst an pädagogischen Hochschulen studiert. War das auch sozusagen der Versuch des Jungen aus der Arbeiterklasse, ja nicht zu hoch zu greifen, denn sozusagen das Nächstliegende, was man sich da trauen konnte, ob Junge oder Mädchen aus der Arbeiterklasse, an einem Studium und an einem höheren Beruf, war nicht irgendwie vielleicht Naturprofessor zu werden oder Dichter zu werden, sondern, naja, halt Schullehrer zu werden.
Naja, ich habe viele Jahre später selber eine kleine Literaturzeitschrift gemacht.
Benzin
hieß die, so hektografierte Blätter. Und die erste Nummer begann mit einem Gedicht von Pablo Neruda, das hieß »Nicht zu hoch hinaus«. Ich hatte gar keine andere Möglichkeit, als an die Schule zurückzukehren durch diesen Aufbauzug. Der wurde neu eingerichtet, weil Lehrermangel herrschte. Und dann hat man einfach gesagt, Schüler, die mittlere Reife haben, aber sich vielleicht auch das volle Abitur nicht zutrauen, konnten dann auch mit 3 Jahren Oberstufe, aber mit einem leicht verkleinerten Lesestoff. Und damit konnte man an eine Fachhochschule gehen, in der Hauptsache vor allem an eine pädagogische Hochschule. Das haben ja fast alle gemacht. Und das war für mich eigentlich so eine Art Möglichkeit, irgendwas zu machen, wo ich nebenher dann auch viel lesen und schreiben konnte. Es gab ein Stipendium dafür.
Du wolltest da schon schreiben.
Ja, ich wollte da schon schreiben. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich nicht Lehrer
werden würde. Wann fing das an, dieses ich will schreiben, ich will es zumindest versuchen. Wann hast du angefangen, die ersten Zeilen zu schreiben?
Das begann schon so in der Lehrzeit.
Okay.
Da habe ich auch begonnen, was ein bisschen untypisch war, auch Gedichte zu lesen früh. Ich denke an diese immer noch ziemlich berühmte Anthologie Menschheitsdämmerung, also aus den 1920er Jahren, diese expressionistische Sammlung, herausgegeben von Pintus, wo praktisch alle damaligen bedeutenden oder fast bedeutenden Lyriker versammelt waren, wovon heute immer noch viele gelesen werden, wie Trakl oder Ben. Rimbaud habe ich früh entdeckt, war auch anziehend aufgrund seiner Biografie, dieser skandalösen Biografie, dieses 16-Jährigen, der da nach Paris flieht und dort seine Kapriolen treibt.
Du hast mit ein, zwei Händen anderer Autoren, Autorinnen, waren es nur ganz wenige, gewissermaßen Literaturgeschichte geschrieben, indem ihr das erfunden habt, für das die Germanistik und die Kritik dann später Literatur des Alltags oder Lyrik des Alltags gefunden hat oder neue Subjektivität. Was heißt es oder hieß es damals in der Lyrik, Alltag hineinzubringen? Also sowohl was die Themen angeht, aber eben auch was die Sprache, was Redeweisen, was Tonfälle angeht.
Also ich fand eigentlich den Begriff Alltagslyrik immer so unzureichend.
Ist ja auch, weil es ja auch um andere Dinge geht. Ja. Es ist eine Schublade.
Eine Schublade. Also es ging darum, wegzukommen von der Lyrik, die davor geschrieben worden war, von der Generation davor, die stark beeinflusst war, auch von der französischen Lyrik, von der hermetischen, metaphernreichen Lyrik. Es gab damals auch ein sehr einflussreiches Buch von Hugo Friedrich, ich glaube Struktur der modernen Lyrik hieß das, und das hat sich hauptsächlich oder fast ausschließlich mit der modernen Lyrik aus dem frankophilen Bereich, also Frankreich, italienische und spanische, und völlig weggelassen die angloamerikanische Lyrik, also was in England T.S. Eliot und Auden und so geschrieben wurde, oder in den USA von den Beatniks vor allem, das war überhaupt nicht auf
dem Radar. Es war auch nicht zugänglich in Deutschland, also zu deiner Zeit, in der ersten Hälfte der 60er Jahre, oder war es in den 60er Jahren?
Es fing dann langsam an.
Ich kam erst mit der Studentenrevolte.
Nein, schon etwas früher.
Also das weiß ich nicht genau, okay.
Man kann umgekehrt sagen, die Studentenrevolte dann machten, die waren eigentlich schon angestachelt, der revoltierenden Beatnik.
An welche deutsche Vorläufergeneration der Lyriker und Lyrikerin denkst du, an welche Namen? Celan, Bachmann,
ja, also Eich, an die großen Lyriker.
Das sind wunderbare Lyriker, aber eben die doch in einer anderen Lebens- und Erfahrungswelt gelebt haben, in ihrem Kopf zugange waren, als du und andere waren, ja?
Ich war kein Gegner dieser Lyrik, wie mir manchmal auch unterstellt worden ist. Ich war nur der Meinung, dass ich eben was anderes machen muss. Ich habe einen anderen Erfahrungshintergrund, Erlebnishintergrund. Ich erkenne mich in dieser Art, Lyrik zu schreiben, nicht wieder. Und dann geschah andere, die plötzlich fragten Günter Herburger, was machen eigentlich diese Flaschenbier trinkenden Dichter? Was schreiben die denn für Sachen? Ein anderer, Nicolas Born, hat die rohe, unartifizielle Formulierung verlangt. Dann war noch Rolf-Dieter Brinkmann, der sagte, man müsse einfach vergessen, was Kunst sei und einfach anfangen. Ja. Also praktisch einen Neuanfang machen, sich auch zuwenden den Gegenständen, die uns umgeben haben, die unser Alltag waren.
Gegenstände der normalen Welt, ja, Themen der normalen Lebensumwelt.
Ja, die hereinzunehmen ins Gedicht. Ja. Das war vorher nicht drin.
In der normalen Welt gibt's ja bei Celan gar nicht. Ja. Also, das sind die Echos des Holocaust, des Krieges, auch bei Bachmann, noch bei Günter Eich sowieso, bei Huchel und so weiter
ja,
und so
genau, fort. Ja, genau. Die sogenannten Wegrandlyriker hat sie da Brinkmann etwas abschätzig genannt.
Zu Brinkmann kommen wir noch.
Oder auch Ben schon noch die Nüsse Bewisperer, glaube ich.
Ja. Ein anderer wesentlicher Moment dieser Literatur und dieser Lyrik, von der wir da jetzt reden, ist die Politik. Und Politik zwar groß geschrieben, die hatte einen ganz, ganz wichtigen, zentralen Einfluss auf alle Leute, auch auf die Leute, die nicht direkt in ihrer Literatur Agitprop geschrieben haben oder unmittelbar darüber geschrieben haben. Es geht also um die Erfahrung, da wart ihr 20 plus, also irgendwas zwischen 20 und 30, um die Studentenbewegung, 68er und Post-68er, Empörungen, Rebellionen, Erfahrungen.
Also das haben wir quasi geteilt, der rebellische Impuls im Schreiben und halt auch der Studenten.
Warst du politisch aktiv, sie aktiv nicht so
ja,
besonders?
Doch.
Ich weiß es nicht genau.
Ja, ich habe mich schon stark beteiligt. Ich war dann in Heidelberg, eben an der Pädagogischen Hochschule und hatte dann auch Kontakt zur Uni. Ich bin auch später mit dem Abschluss an der Pädagogischen Hochschule bin ich eben nicht in den Schuldienst gegangen, sondern konnte dann an der normale Universität und habe dann an der Uni Heidelberg Germanistik und Politologie angefangen zu studieren. Aber alles immer schon quasi als Nebenbeschäftigung. Die Hauptbeschäftigung war eigentlich schon versuchen zu schreiben. Ich war dabei ja bei den Demonstrationen durch die Hauptstraße Heidelberg. Wichtig war ja damals als Auslöser der Vietnamkrieg der USA. Damit fing es eigentlich an, damit, dass man das Einverständnis so der älteren Generation mit den USA als verbündete Macht, dass man daran gekratzt hat und in den USA plötzlich auch eine Macht sah, die unberechtfertigte Kriege beginnt. Und
was heute ganz vergessen ist, natürlich ist Putin ein übler, diktatorischer Machthaber und natürlich wünschen wir uns für die Ukraine demokratische Verhältnisse. Aber kein Mensch redet mehr davon, bei aller Putin-Verdammung zu Recht, dass die Amerikaner mit dem Scheiß, den sie gemacht haben, in Südamerika oder in Vietnam mindestens genauso große, wenn nicht noch größere völkermörderische Verbrechen gegangen haben. Also das ist etwas, was mich im Moment bei der Diskussion sehr ärgert und sehr stört. Du hast, das Gedicht gefällt mir ganz gut, ein Gedicht geschrieben mit dem Titel Ostern in Esslingen. Und es geht dabei, vielleicht ist es auch ja nicht falsch, das vorab schon mal zu verraten, um die Verhinderung der Auslieferung der Bildzeitung.
Ja, das geschah eben auch alles im Rahmen oder im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg, mit den Protesten dagegen. Dann kam in Deutschland noch dazu die geplante Notstandsgesetzgebung, wogegen die Studenten ja dann auch rebelliert haben, nicht nur die Studenten, die ganze außerparlamentarische Opposition.
Ich war in Bonn auf der Hofwiese.
Ja. Ja. Und ausgemacht war als auch ein Hauptgegner in der Presse eben die Springerpresse allgemein. Und der Auslöser dieses Gedichtes in Ostern in Esslingen war damals das Attentat auf Rudi Dutschke. Das haben sehr schnell die Studentenschaften begriffen als den eigentlichen Schuldigen, die Springerpresse, die Bildzeitung. Und dann wurde aufgerufen, für einen Tag die Auslieferung der Bildzeitung zu verhindern. Ostern in Esslingen. Das Ganze dauerte bis zum Morgen. Gegen Mitternacht fuhr der Wasserwerfer vor. Das Rohr schwenkte herum, irgendetwas heulte auf und dann der Wasserstrahl. Ich hatte den Regenmantel mitgenommen, falls es regnen würde während unseres gewaltlosen Sitzstreiks. Einem Polizisten schoss der Strahl ins Auge. Wir alle wurden durchnässt. Wenn der Wasserwerfer Wasser tankte, hatten wir Ruhe. Einmal gegen zwei diskutierten wir mit den Polizisten. Sie waren schon beinahe auf unserer Seite und dann der Wasserstrahl. Die Stimmung blieb gut bis zum Schluss. Sie wurde immer besser. Morgens um 5 hörten wir im Kofferradio, dass die Blockade überall gelungen war, und nachmittags in Heidelberg gab es noch keine Bildzeitung. Auf der Rückfahrt im Auto, durchnässt und erschöpft, träumte ich von Lenin, den wir auf den Schultern ins Palais Schaumburg getragen hatten. Also es ist nicht ganz ohne Ironie, und das hatten ja auch manche verübelt.
Auch nicht ohne Selbstironie, ja, insofern, oder, ja, natürlich, ja, klar.
Es gab schon damals auch unter den rebellierenden Studenten auch so dogmatische,
ja, ja,
Tendenzen,
also
und Strömungen.
Das, daran erinnere ich mich noch.
Humorlos bis zum, ja. Das war übrigens auch eine Motivation für mich jedenfalls, für meine Gedichte, dieses Ungenügen der zwar rebellischen, aber doch immer stärker dogmatisierenden Sprache.
Genau, Stichwort, ja, neue Subjektivität. Ja. Denn darunter ist ja zu verstehen, dass eben du und die anderen Autoren, mhm, dieser Richtung rebellieren, nicht nur gegen rechte Traditionen, gegen Nazizeit sowieso, sondern sich genauso gewehrt hat gegen dumme Agitprop Anforderungen linker Genossen, die sagen, ja, du darfst nicht von dir, du darfst nicht über deine Gefühle schreiben, ihr habt gefälligst auch in euren Gedichten, in euren Erzählungen, in euren Romanen über die Arbeiterklasse zu schreiben und den Kommunismus zu propagieren. Während dann das nicht, das Stichwort neue Subjektivität, das Bestehen von euch darauf meint, ja, wir wollen, wir dürfen, wir haben das Recht, auch über unsere Gefühle, über unseren Schmerz, über unsere Liebe zu schreiben. Und das ist keineswegs reaktionär. Und
eben das
niemand kann uns verpflichten, nur Propagandalyrik zu schreiben.
Eben, es haben einige Kritiker aufgenommen als den Begriff neue Innerlichkeit, aber das war nicht gemeint. Es war zwar ein, wenn man so will, ein Auflehnen auch gegen die politisch immer abstraktere Sprache, in der das Subjekt völlig verschwunden ist, aber es war zugleich auch ein Mitgehen. Ich habe das eher als eine politische Erweiterung empfunden, des Individuums, des Subjekts.
Nicht, es ist eigentlich eine Synthese.
Nicht als eine Abkehr davon.
Ja,
nicht,
ja,
als,
es ist eine Synthese zwischen dem Wahrnehmen und dem Recht, auch auf subjektiven Stimmungen, Gefühlen, Empfindungen zu bestehen, sie zur Formulierung bringen zu dürfen, aber nun eben nicht mit den Mitteln einer abgehobenen Hermetik der Lyrik voriger Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, sondern eben auch mit alltäglicher Sprache. Das Milieu, lebensnah zu formulieren. Und da kommen dann zwei Dinge zusammen. Das ist ja keineswegs unpolitisch. Und das findet man ja auch zum Beispiel gerade immer in deinen Gedichten, vielleicht nicht explizit, aber immer mal so politische Einschläge, Markierungen von Standpunkten.
Also neue Subjektivität, um den Begriff zu verwenden, das war nicht Abkehr vom Politischen. Im Gegenteil, das war eher ausgehend davon, dass wir politische Subjekte sind, aber Subjekte und mit subjektiven Erfahrungen und teilbaren Erfahrungen auch. Die Bewohner. Nur die Bewohner machen eine Wohnung fröhlich, aber du bist nicht da, die Heizung ist abgedreht und kühl sickert die Luft durch den Spalt im Fenster. Ich will nicht sagen, dass ich dich austauschen könnte gegen irgendjemanden sonst, ähnlich dir oder ganz anders. Du bist einer von Millionen, aber auch ich bin einer von Millionen. Wären wir so weit, du und ich und alle, die wir nicht kennen, die Türe nicht abzuschließen, wenn wir wegfahren für länger? Wer weiß, ich wäre eingetreten in einen fröhlichen Kreis. So blicke ich auf den Teebeutel, vertrocknet im Aschenbecher, stehe im Mantel herum und vermisse dich, die ich liebe, vielleicht mehr, als uns lieb sein kann.
Schön, neue Subjektivität, ganz intim, ganz persönlich, ganz individuell, aber doch einen großen Bogen schlagend zum anderen Spektrum des im Grunde genommen gleichen Themas, nämlich in eine Utopie, in der man in einer Gesellschaft und mit Menschen lebt, wo man die Türen offen stehen lassen kann und nicht abschließen muss vor Dieben oder vor dem Staat, vor dem Finanzamt, weiß der Teufel vor wem. Gleichzeitig ist diese Literatur aber auch alles andere als ignorant gegenüber der Literatur voriger Jahrhunderte, voriger literarischer Traditionen. Nur ist der Zugriff ein anderer. Wenn du jetzt bedenkst an einen Text von dir, Drakel stapft am Waldrand entlang oder Abenteuer mit Dichtung, du kannst ihn gleich lesen, wenn wir kurz darüber geredet haben. Ich meine, sie befreit die literarische Tradition, diese schöne alte Literatur von Goethe, von Drakel, von Schiller, diese Literatur der Vergangenheit befreit sich sozusagen aus der Dummheit der bürgerlichen Wahrnehmung und Aneignung. Das wahre, schöne und gute, mit dem konnte man also auch wunderbar KZs errichten und 6 Millionen Juden umbringen. Das ließ sich in deren Köpfen wunderbar miteinander vereinen. Und ihr geht jetzt so mit dieser Tradition um, dass sie aus diesem verblasenen, pathetischen, auch vollkommen falschen Hochmut, den sowieso niemand verstanden hat, befreit.
Buchstäblich befreiend ist dieses Gedichtabenteuer mit Dichtung dazu. Als ich Goethe ermunterte, einzusteigen, war er sofort dabei. Während wir fuhren, wollte er alles ganz genau wissen. Ich ließ ihn mal Gas geben und er brüllte »Ins Freie!« und trommelte auf das Armaturenbrett. Ich drehte das Radio voll auf, er langte vorn herum, brach den Scheibenwischer ab und dann rasten wir durch das Dorf, über den Steg und in den Acker, wo wir uns lachend und schreiend aus der Karre wälzten.
Könnte auch eine Szene oder ist auch eine Szene nur heißen, da die Figur nicht Goethe und ich aus einem französischen Film sein, ja.
Ja, vielleicht ein etwas längeres Gedicht dazu, weil du schon Drakel erwähnt hast, würde ich ganz gerne vorlesen, weil es auch noch eine Verbindung herstellt zum Blues. Drakel stapft am Waldrand entlang. Drakel stapft am Waldrand entlang, vorbei an Bäumen, die verwesen und schwarzen Hütten, immer einen Fuß vor den anderen, auch irgendwie nervös, mit einem kahlgeschorenen Kopf, auf dem die Narben zu sehen sind. Good night, Irene, I guess you're in my dream. Seine Lieblingsfarbe ist blau oder purpur, silber ist sie, wenn er nach Feierabend aus der Apotheke tritt und alle anderen Läden sind auch zu, die Sonne ist weg und er trägt die dritte Fassung eines Gedichts in der Tasche, ein Röhrchen Tabletten, noch halb voll. Wieder stapft Drakel am Waldrand entlang, ein Bild aus Viva Maria im Kopf, eins von seiner blassen Schwester und Verse, nichts als Verse. Wie endlos lang ist dieser Sommer vor dem Sturm der Völker auf die kaiserlich-königliche Requisitenkammer. 2 Tage und 2 Nächte geschlafen und immer noch diese Veronalvergiftung. Wieder zwischen den Häusern geht er dem Klang einer Gitarre nach, Wirtshausgelächter, Hurra! Und dann ein Blues wie Good night, Irene, I guess you're in my dream. Jetzt glühen die Narben auf seinem Kopf oder sie sind verschwunden und mit einer Haarlänge von 2 Zentimeter öffnet er die Tür zum Wirtshaus, aus dem ein warmer Lichtschein fällt. O Österreich von 1914! Wer ging dort so dahin? Nur mit dem Kampf gegen das Chaos seiner Bilder beschäftigt, gegen das Klima in Bankhäusern und gegen das unendliche Gefühl von Schuld zu leben, während Residenzen und Ämter verfallen und doch nicht zerschlagen werden. In dem Zusammenhang des Findens einer Sprache, einer neuen Lyrik, sind auch viele Zeitschriften entstanden, abseits von den gängigen, von den etablierten. Vorbild war damals die Small Magazines in den USA als auch in England. Brinkmann hatte sie mitgebracht aus England, aus London. Und vor allem noch Rolf Egation, der hatte dann einen kleinen Verlag auch gegründet, in Köln, die Palmenpresse. Und der gab eine Zeitschrift heraus, die hieß Der fröhliche Tarzan. Diese Zeitschrift war eigentlich so ein bisschen das Vorbild dann für mein Benzin. Und ich bin ja dann auch, als ich von Heidelberg weg bin, nach 6 Jahren, für 1 Jahr nach Köln gezogen und habe dort mit dem Rolf Egation zusammengearbeitet.
Was habt ihr zusammengearbeitet? In der Palmenpresse von Rolf Egation ist auch dein erster Band überhaupt erschienen. Er liegt neben mir. Es ist hektografiert. Man sieht noch so die Schreibmaschinen-Typen.
Eine Olivetti, hat es auf einer Olivetti geschrieben. Es war sein erstes Buch, als er die Palmenpresse gründete. Vorher hatte er schon diese Zeitschrift, den fröhlichen Tarzan, gemacht.
Und dein erster Gedichtband, 1973, steht bei mir drin. Aber das kann auch heißen, dass ich es erst 1973 gelesen habe. Ich weiß nicht, wann es veröffentlicht worden ist.
Schon 1973.
Ja. Du bist dann von Heidelberg mit der Zwischenstation Köln nach Berlin gegangen. Warum? Weil alle in der Zeit nach Berlin gezogen sind oder... Welche Gründe hat es?
Na, Berlin hatte ich mir eigentlich aufgehoben. Deswegen bin ich auch zunächst nach Köln. In Köln habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Da ist dann so etwas Neues entstanden im Bereich der Popmusik. Die Popmusik hatte ja auch, jedenfalls so sie aus England kam, diesen rebellischen Impuls, also der frühen Beatles, der Kings, der Animals und der Rolling Stones. Diese Szene hat sich dann auch gewandelt in eine merkwürdige, mich eigentlich abstoßende Szene in dieser Art, wo dann der Glamour Rock immer stärker wurde. The Queen, glaube ich, hieß eine Band, oder auch zeitweise Ziggy Stardust von David Bowie, Roxy Music. Diese Mischung oder diese Stilrichtung, an der habe ich nicht teilnehmen wollen. Die hat sich aber ein bisschen so in Köln breit gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, da ist mir doch schon immer schon das Farmerhemd von Neil Young näher gewesen. Dann bin ich irgendwann eben nach einem Jahr lieber nach Berlin weitergezogen.
Du hast dort in literarischen Wohngemeinschaften gelebt oder auf jeden Fall sehr nah mit einem Freundes- und Bekanntenkreis zusammen gelebt, zusammen geredet und diskutiert. Auch du musst jetzt genau reden, wer dazugehört hat und wer nicht. Ich habe Namen wie Nicolas Born, Hans-Christoph Buch, Delius, Dietberner und so weiter. Hast du mit denen zusammen gewohnt? Oder
nein.
Ihr habt euch aber regelmäßig gesehen und ausgetauscht?
Nein. Also gerade die Schriftsteller sind ausgeprägte Individualisten. Also von denen hat niemand in einer WG gewohnt. Ich selber hatte eigentlich, ich habe auch nicht in einer, doch, aber es war die kleinste WG von Berlin. Es ist einfach, ich habe mit einer Frau sie geteilt. Sie hat noch ein Kind gehabt, ein kleines. Es war die Donata Elchenbroich, die dann später auch ein sehr bekanntes Buch geschrieben hatte über das, was Kinder wissen können und erfahren können. Mit mir kam mein zweiter Gedichtband Blaue Flecken, damals im Rotbuch, in dieser
DNB-Reihe
ja, mit dem an sich ein bisschen geschmacklosen roten Rahmen, aber es war halt sehr auffällig. Wir kamen beide zusammen an und ich wurde dann auch sehr, sehr schnell zu Lesungen eingeladen. Vorher habe ich nie irgendwo gelesen, hatte das gar nicht auf dem Radar. Ich habe ja Gedichte geschrieben, aber ich habe eigentlich gar nie daran gedacht, damit geliebäugelt, sie irgendwo vorzulesen. Und da wurde ich in Berlin quasi ins kalte Wasser geschmissen. Ein Anruf kam von einem K.P. Herbach, der hatte damals den heute noch bestehenden legendären Buchhändlerkeller geführt. Und da sollte an einem Abend der Nikolaus Born und der Johannes Schenk lesen. Und Johannes Schenk fiel aus und dann hat mich Herbach dazu verknurrt, anstelle von Schenk zu lesen. Da begann dann auch so meine Freundschaft mit dem Nikolaus Born.
Ich habe ihn nie persönlich getroffen, Meine Magisterarbeit, die zum Thema neue Sensibilität, neue Subjektivität ging, da ist er der eine von 4 oder 5 Leuten, über die ich dir geschrieben habe, und finde ihn einen ganz hervorragenden Autor, leider viel zu früh gestorben an einem Gehirntumor, glaube ich. Ja.
Also an Krebs, ja. Der aber am Schluss ein bisschen ins Gehirn gestreut hat.
Okay.
Ja. Aber ich kannte schon von Köln her noch den F.C. Delius, wie er sich damals noch nannte, noch nicht Friedrich Christian Delius, der war auf der Suche nach jungen, sagen wir es mal so, doch begabten Autoren, vielversprechenden oder manches versprechenden Autoren, weil sich der Wagenbach Verlag gespalten hatte.
Wagenbach und Rotbuch,
ja,
ne?
Hat sich,
ist dann entstanden.
Hat den Wagenbach Verlag verlassen mit der Hälfte des Kapitals und den Rotbuch Verlag gegründet. Und als ich dann nach Berlin kam, war schon abgemacht, dass ich das nächste Buch beim Rotbuch Verlag machen würde. Hans-Christoph Buch wiederum war bei Rowohlt und hat mitgearbeitet an diesem Literaturmagazin, das auch in dieser roten Reihe erschienen ist. Ihm habe ich dann Gedichte geschickt. Ich hatte ja mehr als diejenigen, die im Sperrsitz abgedruckt waren. Und dadurch bin ich mit all diesen Autoren schnell zusammengekommen. Ich wohnte dann auch in der Nähe vom Savigny-Platz, wo einige dieser Stammkneipen waren. Dann ist die Dicke Wirtin und vor allem der Zwiebelfisch. Dort haben wir uns sehr oft
das
getroffen.
Das war auch die Zeit, in der wir uns zum ersten Mal getroffen haben und gesehen haben in Berlin. Wie haben diese Autoren dein Schreiben beeinflusst oder haben sie es gar nicht beeinflusst?
Ich glaube, sie haben es nicht beeinflusst im Gegenteil, ich habe eher versucht, Einflüsse abzuwehren.
Ja, das ist ja dann auch ein Einfluss, wenn du versuchst oder dir sagst, ich will keineswegs so schreiben wie der Nikolaus Born oder ich will nicht Gedichte schreiben, wie sie der Hugo Dittberner schreibt.
Ich spürte eine Verwandtschaft, war ja offensichtlich und wir haben sie auch persönlich oder privat alle recht gut verstanden.
Aber sie haben es nicht beeinflusst.
Nein, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt dann schon so in meiner eigenen Spur drin. Aber wir haben sie schon auch ausgetauscht. Und es gab auch hin und wieder mal private Lesungen, sogar von Günter Grass organisiert oder initiiert in Ost-Berlin, damals zu dritt, viert aus dem Westen, als normale Touristen getarnt, aber wahrscheinlich voll im Visier
der Stasi.
Und haben dann dort in einer Wohnung ein Ostberliner Autors oder Autorin uns getroffen, den ganzen Tag lang Gedichte vorgelesen und darüber diskutiert. Es wurden sogar gelost, wer beginnt. Die Reihenfolge wurde gelost, wurde sehr offen diskutiert und wurden auch die Inhalte der Flaschen, die wir mitgebracht haben, die wurden dann auch im Laufe des Tages vertilgt. Ich erinnere mich so an zwei bei Sarah Kirsch in der Wohnung. Grass war ja immer mit dabei, Born war manchmal dabei, Buch oft, Rolf Haufs, Christoph Meckel. Von Ostberliner, also DDR-Seite, erinnere ich mich noch an Jochen Schädlich. Volker Braun war da, las seine Gedichte vor und hat zugleich den Rhythmus auf die Bettkante geklopft. Bernd Jentsch habe ich dort getroffen und natürlich Sarah zweimal.
Was ist mit Brinkmann? Hatte ich Brinkmann, der ja doch ein Ausbruch, ein Vulkan, ein Gewalt, wortgewalttätiger Autor war. Schade, ich habe ihn nie treffen können.
Ich habe ihn in Nicht Köln getroffen.
Beeinflusst, weil du hast ihn von Köln her noch gekannt, ja. Und dann warst du dabei, als er gestorben ist, ganz schlimm, diesen Verkehrsunfall, hatte in London ihn ein Taxi überfahren. Ja. War das nicht fürchterlich?
Also getroffen habe ich ihn eigentlich zum ersten Mal in Köln.
Welches Jahr war das?
1973. Also Rolf Eckart John hatte kaum noch Kontakt mit Rolf-Dieter Brinkmann, aber hatte ihm den Sperrsitz nach Rom geschickt. Der war damals in der Villa Massimo in Rom. Und dann haben wir uns mal an einem Sonntag nach dem Kino, Rolf Eckart John und ich, sind wir in irgendeine ganz bürgerliche Kneipe rein und mittendrin sitzt da Brinkmann mit seiner Frau Marleen und hat uns gleich an den Tisch gerufen. Dann hat er mich sozusagen eingedeckt mit Ratschlägen und Sprüchen, was ich alles, mich bloß nicht einzulassen oder gar anzudienen mit dem Literaturbetrieb und geschimpft und geflucht. Aber er war eigentlich umgänglich. Er hat auch mein Gedichtband geschätzt. Er hat ja nicht viel geschätzt, jedenfalls nicht viel aus deutschsprachiger Literatur. Später habe ich ihn im Cambridge Festival in England wieder getroffen, wo ich eigentlich auf seinen Vorschlag hin eingeladen worden war. Und dort haben wir zusammen gelesen, an einem Nachmittag noch mit Erich Fried und, glaube ich, Rainer Kunze, vorgestellt von Michael Hamburger. Das heißt, er versuchte uns vorzustellen, aber Brinkmann ließ sich nicht vorstellen. Er hat gesagt, er redet für sich selber.
Typisch Brinkmann. Und an dem Tag war dieser christliche Unfall?
Nein, das war später. Es ging mehrere Tage, dieses Cambridge Festival. Nachdem das Festival vorbei war, am Sonntag, sind wir dann nach London gefahren und waren dann noch 2 Tage im Hotel, das der Brinkmann kannte von seinen früheren Aufenthalten, so ein einfaches Hotel, Ryan Hotel hieß es. Und unter anderem waren wir da bei dem Goethe-Institut. Und am Abend, als wir dann essen gehen wollten, ist Brinkmann beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst worden. Er ist nicht überfahren worden, sondern prallte aufs Auto und wurde von dem zur Seite geschleudert in den Rinnstein.
Theo, du bist 1984 in die Schweiz gegangen und dort zumindest arbeitstechnisch, ich sag mal, ganz glücklich geworden oder alles andere als unglücklich geworden. Wieso bist du in die Schweiz gegangen? War es die Schweiz oder war es...
Nein, die Schweiz war es nicht.
Frau?
Es war eine Frau, eine Schweizerin. Und ich habe da zunächst versucht, weiterzuschreiben und vom Schreiben zu leben, aber das war sehr schnell absehbar, dass das in der Schweiz nicht möglich war. Es war ein glückliches Geschick, dass ich dann sehr schnell einen Job gefunden habe bei den Parlamentsdiensten in Bern. Und dann habe ich 20 Jahre lang Protokolle geschrieben in den Kommissionen. In Deutschland nennt man sie, glaube ich, Fachausschüsse.
Genau.
Und ich musste nicht, das war das Wichtigste für mich, kein Wortprotokoll machen. Ich musste nur jede Wortmeldung inhaltlich und stilistisch klar und elegant möglichst wiedergeben. Und das habe ich phasenweise eigentlich auch gern gemacht. Ich glaube, das hat mir sogar fürs Prosa-Schreiben irgendwie genützt.
Das wollte ich gerade fragen, ob dich das nicht beim Prosa-Schreiben oder überhaupt beim Schreiben blockiert hat, weil du da in der Arbeit so viel hast und auch so bewusst und auch auf Qualität achten müssen, mit Sprache hast umgehen müssen, dass dann die Lust, weiter mit Sprache umzugehen, gegen Null gegangen ist. Das war nicht so.
Nein, das war nicht so.
Mir hat es zum Beispiel, hat die journalistische Arbeit das Schreiben, die Lust am Schreiben einfach versaut, weil ich mich so ausgemolken gefühlt habe, dass ich dann keine Lust mehr hatte, irgendwas noch freiwillig zu schreiben.
Nee, das war dann nicht so, weil etwas anderes, ich hatte gar keine Zeit dafür, anderes zu schreiben. In den Parlamentsferien, dann hat's auch nicht gereicht, um was so Zusammenhängendes, Längeres wie ein Roman. Es waren dann immer so Schübe an Gedichten. Es gab mal so einen Sommer, wo ich den Nachtbildsammler, den habe ich praktisch an einem Sommer geschrieben. Schreiber im Nebenberuf. Am Vortag gemachte Meinungen in klare Voten gefasst. Beim Abstimmen meine Stimme stets für mich behalten. Mittags in der Pause, umsonst nach einer Bank gesucht, für ein Schläfchen im Freien. Schwätzer habe ich verewigt und gewiefte Redner, offen den Banken und Schneekanonen. Auch ich habe Bleibendes geschaffen, Session um Session gelauscht, der Langeweile bedeckter Interessen, der Geltung des gesprochenen Worts. Während die Friedhofsbauarbeiter das Grab des Dichters räumen, sage ich Adieu den Archiven des künftigen und ihren alternden Tonträgern. Die Sitzung ist geschlossen. Was auf Anhieb gelingt, erfreut. Zügig sein, nicht hetzen, das bringt's.
Theo, wenn ich mir die Gedichte, ach Gott, das ist jetzt ein bisschen willkürlich, du kannst mich ja korrigieren, anschaue, die du ab 84, vielleicht auch schon vorher, geschrieben hast und mich frage, wie sehr die sich verändert haben, wie sehr und ob überhaupt sie sich unterscheiden von dem, was im engeren Sinne Alltagslyrik und neue Subjektivität ist, dann würde ich versuchen, das mal mit folgenden Worten, folgenden vielleicht eher Empfindungen zu umschreiben. Das Sprechen wird normaler, natürlicher, weniger ruppig, weniger provokativ. Also es fehlen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, solche provokativen Einschiebungen oder Einschüsse. Es wird natürlicher, sanfter, nachdenklicher, oft eben auch im durchaus klassischen Sinne poetischer, weniger direkt politisch. Und was auffällt, es gibt kaum Interesse an großen Bildentwurf, an großer Metaphorik, sondern der Stil, die Sprechweise ist immer hererzählend, ist erzählend, durchaus prosanah, obwohl es zweifelsohne Lyrik ist. Und immer wichtiger wird die eigene Anschauung der Umwelt, die eigene Anschauung der Dinge. Zustimmung oder Widerspruch?
Also ich würde sagen, sie werden auf jeden Fall mit den Jahren lakonischer, meine Gedichte.
Ja, aber lakonischer nicht im Sinne von kurz angebundener oder spöttischer oder frecher, sondern lakonischer in ihrer Grundhaltung, in ihrer Stimmung.
In einem mitunter fast klassischen Sinne. Ich könnte vielleicht zwei Beispiele dazu lesen.
Gerne, ja.
Zwei Beispiele, die aber auch zeigen, dass das Geschichtliche, dass das Soziale, Gesellschaftliche immer noch bleibt. Fernsehen, nach dem 9/11 geschrieben. Was konnten sie einander sagen, jene zwei am offenen Fenster, bevor sie Hand in Hand vom brennenden Tower sprangen? Wie sie einander verloren, hoch oben in der Luft, wie jeder für sich allein dem Ende entgegenstürzte. Wo immer die Kamera war, sie fuhr nicht mit hinab. Die Wörter blieben oben, alles, was sie sagten, blieb dort oben, wo kein Fenster mehr ist.
Sehr schönes, kurzes Gedicht, das zwei Sachen für mich zusammenbringt, nämlich einmal diese fürchterliche Situation des Sterben, des Stürzens von zwei Leuten, die sich vielleicht geliebt haben, vielleicht Freunde waren, man weiß das ja nicht. Aber mir fällt dann gleichzeitig dazu ein, etwas Allgemeines, Großes, das alle Menschen betrifft, nämlich unser Stürzen in den Tod. Dadurch, dass wir leben und dieses Leben am Ende in den Tod stürzt und das dann immer auch ein Getrenntsein, ein getrenntes Stürzen von den jeweils geliebten Menschen ist. Also wenn wir existenziell in den Tod stürzen, ist es doch auch immer ein alleiniges, ein einsames Stürzen. Einverstanden mit der Interpretation?
Das sind zwei Interpretationen quasi, die aber beide gültig sind.
Sie gehören zusammen. Ja. Das andere
vielleicht ein anderes, das ist wieder näher dran, Uferweg. Im Kopf wehrt sich das Saxophon zu klagen. Der Wind wirft Wellen in mein Tagebuch. Die alten Freunde, früher suchten sie bis in die Nacht hinein nach neuen Quellen. Am Wasser klimmen Lichter aus dem Dunst. Die Blätter wieder unten wie das Wild, ihr Teppich schwankt, ich trete ein. gestocktes Blut in den Vitrinen des Lokals. Das Schöne lieben oder Schönes lieben. Am Nachbartisch die toten Spötter warten.
Theo, was löst bei dir den Impuls aus, ein Gedicht zu schreiben?
Keine Ahnung. Es gibt die verschiedensten Dinge, die ein Gedicht auslösen können. Meistens ist es irgendwie eine Zeile oder eine halbe Zeile, die plötzlich auftaucht aus dem Fluss.
Und wie geht es dann praktisch weiter?
Manchmal ist es auch eine fremde Zeile. Ich könnte zum Beispiel ein kleines Gedicht vorlesen, das wurde tatsächlich angeregt. Es gab mal in den 70er Jahren einen Song, vielleicht war es sogar ein Jazzstück. Papa was a Rolling Stone.
Ja, klar. Hm.
Das war die Anfangszeile dann für ein Gedicht, das heißt Blues aus Bayern. Das wurde übrigens dann vertont von Achim Reichel, dem Frontman der Rattles, der dann später viele Soloalben gemacht hat.
Ja, ja.
Und unter anderem hat er mich mal gefragt, ich soll ihm Gedichte nennen von zeitgenössischen deutschen Autoren, also von Jüngeren, die er gerne vertonen würde, weil er offenbar selber keine das gar nicht gemacht hat, Gedichte gelesen. Da habe ich ihm dann einige Namen genannt, unter anderem auch Jörg Fauser. Und da ist dann eine Zusammenarbeit entstanden zwischen Fauser und dem Reichel. Die haben, glaube ich, ein oder sogar zwei Soloplatten, hat dann der Fauser die Texte dazu geschrieben. Mein Großvater war ein rollender Stein, er rollte die Alpen herab, zog eine breite Spur durch München, pflanzte keinen Baum, las kein gutes Buch, tötete seinen ärgsten Feind nicht, machte sieben Kinder und verschwand hinter dem Bodensee in der Schweiz in einem kalten, ausgeräumten Zimmer mit nichts als einer Menge Bierflaschen auf dem Boden neben der Matratze.
Wie lange arbeitest du an deinen Gedichten? Also jetzt nicht zeitlich, sondern die Frage ist eher, hast du es dann schnell satt, daran herumzukorrigieren oder ist es ein endlos langes
Es geht mehr in diese Richtung.
Korrigieren und bist lange unzufrieden oder versuchst immer noch etwas besser zu machen?
Mit zunehmendem Alter steigt die Unzufriedenheit und deswegen die längere Arbeit daran und darum wird es vielleicht am Ende kürzer und lakonischer. Aber ich arbeite schon immer eher länger dran. Es macht mir auch Spaß, der zweite und dritte Durchgang.
Kommt dann was dazu an Bildern oder sind es nur einzelne Stellen oder schmeißt du dann auch radikal weg?
Ich schreibe eigentlich viel um. Aber natürlich ist das in begrenztem Maß, weil ja ein Gedicht auch ein recht begrenzter Text ist. Bei der Prosa ist es nochmal anders. Also Prosa, ich schreibe eigentlich eine Seite Prosa im Grunde genommen wie ein Gedicht. Nicht inhaltlich, sprachlich, sondern in der Art des Schreibens. Langsam, immer wieder überarbeitend. So wie ein Maler ein Bild immer wieder überarbeitet.
An was weißt du, das Gedicht ist fertig? Blöde, schwierige Frage.
Jemand hat mal gesagt, ein Gedicht vollendet man nicht, ein Gedicht gibt man auf. Und das, ich glaube, es war T.S. Eliot. Und das ist irgendwie so meine Haltung näher.
Ja, also man irgendwann hat keine Idee, keine Kraft, keine Chuzpe mehr, an dem Ding weiterzuarbeiten.
Ja, aber es muss dann dazu kommen, dass man sagt, ich glaube, jetzt stimmt's. Jetzt lasse ich's. Ja.
Und was ist das Schwierigste?
Das Schwierigste? Ah. Das ist ein Glücksgefühl, das da eintreten kann. Wie ja vielleicht das gelungene Gedicht quasi die sprachliche Gestalt von Glück ist. Also da spüre ich irgendwie nicht in dem Sinn unüberwindbare Schwierigkeiten beim Schreiben. Und belasse den Schreibtisch ja so mit einem guten Gefühl. Anders ist es bei der Prosa, wenn ich an einem Roman sitze. Da wird unendlich gefeilt dran gefeilt. Und da stehe ich quasi immer unzufrieden auf.
Mein Vorschlag wäre, wir reden nicht mehr über die Prosa, weil das dann ausufern wird, einfach von der Zeit, die nehmen wir uns für ein andermal vor. Ist dann auch gleichzeitig ein Grund, dich nochmal zu sehen. Ich will aber doch noch zum Ende vielleicht auf eine neuere Erweiterung deiner Lyrik kommen. Irgendwann, ich weiß nicht, wann es war, du weißt es viel besser als ich, kam dann Fernöstliches in deine Lyrik. Das sind Gegenstände, aber auch Stimmungen, es sind auch Formen, Haiku, Tanka. Du bist zu Japan und zu den Japanerinnen gekommen. Das ist jetzt keine Indiskretion, die ich da verplaudere, weil ja auch einige dieser Gedichte Japanerinnen gewidmet. Was war zuerst das Huhn oder das Ei? Zuerst die Liebe zu Japan und dann zu den Japanerinnen oder umgekehrt?
Also zuerst war für mich die Bewunderung und die Neugier, die Faszination der chinesischen Schriftzeichen.
Ach, diese Nudelsuppe interessiert dich, okay.
Ja. Jahrzehntelang habe ich mich gefragt, wie das geht, diese schöne, für mich schönste Schrift der Welt, diese chinesischen Schriftzeichen. Das hat mich eigentlich viele Jahre fasziniert und ich habe dann eine Japanerin kennengelernt und wollte bei ihr eigentlich nicht Japanisch lernen, weil ich eigentlich nicht so ein besonders begabter Fremdsprachenmensch bin, sondern eigentlich eher die Schrift erlernen oder überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen, was da passiert, was für eine Funktion. Denn die japanische Schrift besteht zu einem großen Teil aus den chinesischen Schriftzeichen. Ursprünglich war das auch die Schrift, die die Japaner geschrieben haben und auch die Dichter, die Philosophen. Mhm. Später haben sie dann zwei eigene Sprachen entwickelt, Silbensprachen, und heute wird das vermischt. Das war eigentlich der Ausgangspunkt und hinter das Geheimnis dieser Schrift wollte ich eigentlich kommen. Und dann
bin bist ich du in das Geheimnis der Japanerin gekommen.
Dann bin ich mit dieser Japanerin, habe ich dann zwei Reisen nach Japan unternommen. Während der zwei Reisen durch Japan habe ich Gedichte geschrieben. Dann habe ich später nochmal zwei Reisen gemacht, wo ich dann nicht Gedichte so in meinem Stil quasi geschrieben habe, sondern wo ich diese Form des Tanka, nicht Haiku, sondern Tanka ausprobiert habe. Tanka ist die ältere Form als Haiku. Haiku hat ja nur drei Zeilen und Tanka hat fünf, reicher an Möglichkeiten. Immer interessiert hat mich aber auch die japanische Literatur, neben der Faszination für diese Schriftzeichen, die schon älter ist, hat sich dann später zugesellt die japanischen Prosa-Autoren. Die Art, wie die schreiben, eher gelassen, sich auch selten kümmern um Spannungsbögen. Man muss eigentlich schon ein bisschen Geduld aufbringen, wenn man die lesen will. Die Lyrik, die japanische Lyrik ist eigentlich sehr anders als die chinesische Lyrik. Die chinesische Lyrik ist viel reicher, auch näher, vor allem die klassische, so an sozialen Konflikten und unheimlich reich an Formen, die man gar nicht nachmachen kann. Während die japanische Lyrik war früher mehr so ein Gesellschaftsspiel. Die Liebenden haben sich Gedichte ausgetauscht und haben sich zum Teil, weil sie sich in den früheren Gesellschaften quasi treffen dürften, haben sich quasi heimlich. Jemand verliebte sich in jemanden aufgrund der Gedichte, die diese Person geschrieben hat.
Ich kenne einen Mann, beginnt ein kurzes Gedicht von Leonard Cohen, der spricht Worte so schön aus, dass sich ihm die Frauen hingeben.
Ja, ich könnte vielleicht zum Schluss ein paar Tanka vorlesen.
Ja, okay, dann lies doch einfach als Ende und Rausschmeißer einige Tankas.
Also jedenfalls sind es Gedichte, die alle die gleiche Silbenzahl haben. 5, 7, 5, 7, 7. Zwischen den Häusern schmale und schmalste Gärten, dazu Werkstätten, hier arbeiten sie und dort, die Natur gibt sehr viel auf. Nochmal.
Ich euch nochmal.
Zwischen den Häusern schmale und schmalste Gärten, dazu Werkstätten, hier arbeiten sie und dort, die Natur gibt sehr viel auf. Es kostet Eintritt, so glanzvoll sind die Tempel, mehr als Museen. Löse vom Fußtier den Schuh, um dich her wird gebetet. Es kostet Eintritt, so glanzvoll sind die Tempel, mehr als Museen. Löse vom Fußtier den Schuh, um dich her wird gebetet. Bevor dein Tod kommt, noch einmal Brennholz holen, die Tusche mischen, dem Hauch der Stille lauschen, das schwarze Licht beschriften. Bevor dein Tod kommt, noch einmal Brennholz holen, die Tusche mischen, dem Hauch der Stille lauschen, das schwarze Licht beschriften. Abends um 5:30 aus sämtlichen Lautsprechern dieses Kinderlied. Auch die Alten horchen auf. Es ist Zeit, heimzugehen. Abends um 5:30 aus sämtlichen Lautsprechern dieses Kinderlied. Auch die Alten horchen auf. Es ist Zeit, heimzugehen.